Hallo, wir sind Mechtel Schröter-Rupiper
und Benny Bauerdick und gemeinsam sind wir
Todesmutig.
Todesmutig, ein Podcast, der ins Herz geht, der zu Tränen rührt, lächeln lässt und zum Nachdenken anregt.
Hallo ihr Lieben, wir begrüßen euch mal wieder zu einer sehr besonderen Podcast-Folge Todesmutig. Besonders, weil wir dieses Mal wieder nicht alleine sind. Mechtel und ich haben eine Gästin. Und besonders auch, weil wir heute an insgesamt drei unterschiedlichen Orten aufzeichnen. In Berlin, wo unsere Gästin sitzt, in Köln. Und Mechtel ist gerade zum Arbeiten und zum Urlaub machen in Italien.
Und ich freue mich, Jacqueline, dass du eben aus Berlin dazu geschaltet bist. Berlin liebe ich total. Ich habe eine ganz alte Tante gehabt, die war schon über 80, als ich 18 war. Und die war so richtig, richtig fit. Und wir haben die dann in Berlin immer besucht. Die hat da so eine Hinterhauswohnung gehabt. Und das war ziemlich klasse für uns damals aus dem Ruhrgebiet nach Berlin hinzukommen und das einfach so als Großstadt zu erleben. Genau, und von daher ist mein Herz dank Tante Trude auch in Berlin. Und ich freue mich, dass du hier bist und dass du von deinem Film erzählst, deinem neuen Film, und wir auch davon erzählen.
Ja, vielen Dank, dass ich heute hier mit euch sein darf. Und ich freue mich auch, über 6 Wochen Amt mit euch zu sprechen.
Ja, 6 Wochen Amt, das ist dein Film, der jetzt neu erschienen ist. Ein Film, der mit ganz, ganz vielen Hürden auch verbunden war. Denn es war gar nicht so sehr klar, ob du diesen Film überhaupt auf die Beine stellen kannst, weil du sehr lange ja auch Fördergelder gesucht hast und viele Stellen immer gesagt haben, nee, wir haben kein Geld dafür, weil das natürlich auch Tod und Trauer, das sind Themen, die in unserer Gesellschaft ja doch oft immer noch so ein Tabuthema sind. Es geht darum, dass eine junge Frau Mitte 20 ihre Mutter verliert, ihre Mutter stirbt und sich alleine fühlt mit all diesen organisatorischen Dingen, die auch damit einhergehen. Es ist autofiktional. Jacqueline, warum war es dir so wichtig, irgendwie diesen Film zu machen und auch Teile deiner eigenen Geschichte in einem Film zu erzählen?
Against all odds. es war eine Reise, diesen Film zu machen mit so vielen Hürden, wie du es schon angesprochen hast, was im Nachhinein ziemlich ähnlich war wie der Film selbst, wie die Geschichte des Films. Neulich wurde ich dann nochmal darauf angesprochen, ob mir das eigentlich bewusst ist oder ob ich diese Parallele auch gesehen habe. Und das habe ich eigentlich erst beim Machen oder beim Fertigstellen gesehen, dass Lore sich da so durchkämpfen muss und im wahrsten Sinne des Wortes dieser Film beginnt und sie versucht ins Auto der verstorbenen Mutter zu steigen und die Türen sind verschlossen, sie sind vereist und sie kommt nicht rein und sie rüttelt und kämpft irgendwie da reinzukommen und steigt am Ende durch den Kofferraum in dieses Auto. Und das, wenn man so möchte, könnte man das oder kann ich das oder sehe ich das in dieser Herstellung des Films, war es genauso. Wir haben versucht, Förderungen im klassischen Sinne aufzustellen, also Filmförderungen. Und es hat nicht funktioniert oder es hat nicht funktionieren sollen. Ich weiß nicht, woran es lag. Also es kann daran liegen, dass diese Thematiken unbequem sind, dass Menschen sich da ungern mit befassen möchten. Ich hoffe aber, dass in den Förderinstitutionen das nicht der einzige Grund war, warum dieses Projekt abgelehnt wurde. Und ich bin dann vielleicht eher auch einen anderen Weg gegangen, indem ich ja selber Finanzierungspartnerin aufgestellt habe. Und es war wahnsinnig mühsam und sehr kleinteilig, diese Arbeit, Menschen erstmal ausfindig zu machen, wer könnte passen, wen kann ich für dieses Projekt gewinnen. Aber ich war davon überzeugt, dass das, was ich erlebt habe und das, was ich gesehen habe und beobachtet habe, als meine Mama verstorben ist, dass das etwas ist, was ich oder wo ich die nächsten Jahre ja erzählerisch mit verbringen möchte, wo ich gesagt habe, dass ich möchte nicht, dass meine, das war stand ganz am Anfang, ich möchte nicht, dass meine Freundinnen und Freundinnen, deren Eltern in den nächsten hoffentlich erst 10, 20 Jahren ebenfalls so wahnsinnig unvorbereitet in diese Situation schlittern, in dem Sinne. Und deswegen wollte ich das sozusagen, was ich im Privaten erlebt habe, und ich als Filmemacherin, das wollte ich verbinden und habe eben dann angefangen, diesen Film zu denken, zu schreiben, zu finanzieren und wurde bei jedem Schritt, den ich gegangen bin, Richtung Realisierung darin bestärkt, also in jedem Kontakt, den ich mit Menschen hatte und von wo ich den Menschen von diesem Projekt erzählt habe, was ist die Geschichte, worum geht es in diesem Film, wurde ich darin bestärkt, dass es etwas ist, was so verschleiert ist, über Trauer zu sprechen, über Todesfälle zu sprechen, auch Jahre später noch, dass ich gesagt habe, ich möchte diesen Schleier, wenn es nur so ein bisschen ist, ihn wegzuziehen, ihn wegzunehmen, würde ich gerne mit diesem Film erreichen oder damit einen Anstoß.
Und der Film handelt ja von Lore, deren Mutter stirbt, im Hospiz stirbt, wo die Lore auch dabei ist. Die Lore hat ja noch Familie drumherum, eine Schwester, die hat eine Oma, Onkel und Tanten und steht dann aber später schon mit der Beerdigung, mit der Vorbereitung, mit der Planung auch ziemlich alleine, auch von ihrer Haltung her. Ne? Auch von ihrer Haltung her, so wo die Oma auf alte Rituale zurückgreifen will, also eine ordentliche Beerdigung haben möchte, ne? Wie das eben auf dem Land halt so ist. Und da unterscheidet sich sicherlich auch nochmal Land und Stadt voneinander, was bestimmt auch mit einer Rolle spielt. Und dann bis hin zur Trauerfeier, Geburtstagsfeier. Also im Grunde wird so in dem Film das ja durchgespielt. Ruth-Mareike Smeding, eine Trauerbegleiterin, die nennt das auch Schleusenzeit. Die sagt von der Beerdigung, von dem Sterben bis zur Beerdigung, ne? Bis zur Trauerfeier, was sich ja bei euch oder in dem Film länger hingezogen hat, weil die Beerdigung nicht nach 2 Wochen erfolgt ist, sondern eben deutlich später. Genau. Und in dem Film, da bin ich davon ausgegangen, als ich ihn gesehen habe, dass das deine Geschichte ist und dass deine Geschichte so ein bisschen komprimiert worden ist, ne? Damit man das auch zeitlich in den Film halt reinbekommt. Und gerade als wir uns hier kennengelernt haben im Vorgespräch, hast du gesagt, meine Schwester hat angerufen. Ich habe gesagt, oh, da muss ich einmal nachfragen. Deine Schwester, versteht ihr euch denn eigentlich gut oder ist sie so wie im Film? Und dann hast du gelacht und hast gesagt, nein. Nein, sie ist nicht so im Film, aber du wolltest auch eine Form von Geschwisterbeziehung darin aufzeigen. Und dass deine Schwester gerade ganz stolz ist, hast du gesagt, weil der Trailer jetzt gerade erschienen ist. Erzähl mal.
Ja, ich glaube, dass diese ganzen Figuren, dass die, und das ist auch das, was in den Q&As, in den Filmgesprächen immer wieder gespiegelt wird, wo Menschen sagen, die Frau ist genau wie meine Oma oder die Tante und der Onkel. Genauso habe ich Menschen in der Familie. Und ich wollte in dem Sinne eine Kernfamilie zeigen, wie sie wahrscheinlich sehr oft in anderen familiären Kontexten auch existieren könnte. Und ich liebe meine Oma, ich liebe meine Schwester, ich liebe meinen Papa, der zum Beispiel gar nicht in diesem Film vorkommt. Mein Partner, der dabei war, als meine Mama verstorben ist, der mich keine einzige Sekunde in diesen ersten 6 Wochen alleine gelassen hat. Da sind so viele Menschen, die gar nicht in diesem Film vorkommen und die mich durch diese Zeit getragen haben. Aber der Kern ist ein Gefühl, wenn meine Mutter, und das ist ja auch sehr individuell, deswegen kann ich ja nur von meiner Mutter sprechen, aber als meine Mutter verstorben ist, bin ich in Situationen gekommen und habe mich in einem Zustand befunden, den ich A, nicht kannte und B, trotz, dass Menschen um mich drumherum waren im physischen Sinne, habe ich mich trotzdem im Inneren alleine gefühlt. Und ich glaube, dieses Gefühl, was ich in mir hatte, unabhängig davon eben, was im Außen tatsächlich existiert, dieses Gefühl habe ich in diesen Film mitgenommen und habe halt, obwohl jetzt zum Beispiel in der Realität ich nicht alleine war, konnte ich trotzdem das erzählen. Wie geht es einem Menschen? Wie fühlt sich ein Mensch, wo jemand stirbt, den man liebt? Und ja.
Ja, und was aber auch, Jacqueline, glaube ich, dadurch im Film so deutlich wird auch, ist, dass man sich manchmal in der Trauer, das erleben wir immer von trauernden Menschen, dass man sich in der Trauer eben oft auch alleine fühlt, weil so viele Menschen überfordert sind mit der Trauer und nicht wissen, wie man mit diesen Menschen umgeht, wie man mit trauernden Menschen umgeht, was man sagt, was man tut. Im Film sind so viele Sätze von diesen Figuren und Charakteren, von denen du gesprochen hast, die uns trauernde Menschen auch immer wieder schildern. Jemand sagt, endlich ist sie erlöst, es ist besser so. Jemand anders sagt zu Lore, lass den Kopf nicht hängen oder du musst auch langsam einen Abschluss finden. Die Oma sagt im Film, ich will nicht nochmal zur Verabschiedung, ich will mich nicht von meiner Tochter verabschieden, ich will sie so in Erinnerung behalten, wie ich sie kannte. Oder die Menschen im Hospiz sagen, wenn sie Hilfe brauchen, können sie sich jederzeit melden, bitte sagen sie Bescheid. Etwas, was trauernden Menschen aber auch so schwer fällt, weil sie nicht wissen, was genau sie brauchen und manchmal auch gar nicht die Kraft haben, überhaupt um Hilfe zu bitten. Ne? Das heißt, das vermittelt ja in der Trauer eben auch oft einfach dieses Gefühl des Alleinseins irgendwie mit allem. Ne?
Absolut. Und das, was du jetzt gerade zitierst, das sind Beobachtungen. Also meine Mama ist gestorben 2020, dann ist mein Opa gestorben, meine Oma ist gestorben, eine Großtante ist gestorben, es sind im Familienkreis Eltern gestorben. Also mit einem Mal sind so viele Menschen verstorben. Eine Kollegin ist auch ganz früh noch in der Pandemie verstorben, wo ich in unterschiedlichsten Beziehungsverhältnissen zu diesen Personen immer wieder ein und dieselben Sachen beobachten konnte. Und auch die Nachbarin, die in unserem Film sich trösten lässt und wo so eine verkehrte Welt plötzlich stattfindet. Und das wollte ich sehr aktiv oder habe ich ja sehr aktiv in diese Figuren gelegt, in die Münder dieser Figuren, auch wenn die Realität in meinem Leben zum sehr großen Teil anders war, aber trotzdem dieses Gefühl. Und damit spielt die Pandemie, die ja auch ein Grundrauschen in unserem Film ist, hat einen sehr großen Teil daran, dass sich alles plötzlich abschottet. Der Film spielt in Erkelenz, ich komme aber auch aus Erkelenz und in der Region im Kreis Heinsberg ist ja damals Corona ausgebrochen. Das heißt, die Region umgangelt im Kreis Heinsberg. Hatte zum ersten Mal in Deutschland damit umzugehen. Das heißt, niemand weiß, wo geht es hin, was passiert. Und das verdoppelte mein Gefühl, wo stehe ich, was brauche ich, wer bin ich in dem Sinne. Und das habe ich deswegen auch aktiv in diesen Film mit aufgenommen, weil ich das Gefühl hatte, dieser doppelte Ausnahmezustand kann die Familiendynamiken, kann den Ausnahmezustand von Lore nochmal verstärkt zeigen und darstellen.
Du hast gerade die Nachbarin erwähnt und ich hab dann, glaube ich, so ein Wort erfunden. Ich habe geschrieben, die hat Gedenkmüll auch abgeladen. Ja? Er hatte so bemalte Gläser oder all solche Sachen und das... Das gibt es auch manchmal, dass Trauernde dann so viele Sachen geschenkt bekommen, die irgendwie gut gemeint sind, aber wo eigentlich vielleicht diese Nachbarin sich selber hätte eine Kerze anzünden sollen, anstatt so alles, was so in ihr drin steckt, so rüberzugeben. Oder dass man einfach vorüberlegt, wird das gebraucht oder nicht. Mir hat damals mal eine Witwe gesagt, ich kann mit diesen Büchern, so Waldwege mit Sonnenaufgang am Ende, kann ich die Wände tapezieren. Eben so, weil die so viele bekommen hat mit so vielen Sprüchen auch drin. Und diese Sprüche, die können einem gut tun, wenn man so philosophiert über das Leben. Aber in der Trauer helfen die manchmal einfach nicht weiter. Erst recht nicht, wenn man die in Massen bekommt. So, ne? Und genau, das war mir dabei auch nochmal aufgefallen. Und was ja. ich an dem Film wertvoll finde, ist, wenn man den betrachtet, dass man eben ja verschiedene Perspektiven bekommt, auch verschiedene Leute eben so. Einmal auf die Lore, die trauernd ist, ne? Dann aber auch auf die Oma, wo man dann vielleicht sagt, ja, kenne ich auch. So eine habe ich auch in der Familie. Und dass man das auch von Weitem nochmal betrachten kann, um später nochmal zu überlegen, so wo kann ich auch einfach gnädig sein? So, und wo müssen wir darauf hinarbeiten, dass sowas nicht passieren darf? Und wo erkenne ich mich gerade selber drin wieder und oh Gott, das will ich gar nicht, ne? Wo braucht es jemanden an der Seite, der so einen schrecklichen Pfarrer mir vom Leib hält, ja? Der eben reinkommt und Sachen haben will. Und da finde ich, sind so ganz viele Anknüpfpunkte, wo man ins Gespräch auch gehen kann.
Ja, ich glaube, meine größte Erkenntnis ist, und ich, jetzt klingt irgendwie komisch, wenn ich sage, ich glaube, das haben auch alle Figuren, weil ich habe sie ja dann letztendlich geschrieben, aber alle Figuren trauern, nur sie trauern anders. Und ich glaube, diese Andersartigkeit, diese unterschiedlichen Rhythmen, diese unterschiedlichen Lautstärken, wie trauert jemand? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir anfangen, das zu respektieren.
Ich glaube, eben das, was du sagst, Jacqueline, oder wo wir auch oft schon drüber gesprochen haben, dass es eben unterschiedliche Trauertypen gibt. Es gibt die, die erstmal funktionieren, die ins Handeln kommen. Es gibt die Menschen, die verdrängen. Es gibt Menschen, die total rationalisieren. Und es gibt eben die Menschen, die fühlen. Und das kann man anhand der Figuren im Film einfach auch ganz gut sehen, dass es diese unterschiedlichen Trauertypen gibt und immer nicht nur den einen, sondern manchmal sind wir auch von allen Trauertypen ein bisschen was. Und das, finde ich, kann man da tatsächlich einfach auch nochmal ganz gut sehen. Ne? Die Schwester, die wirklich verdrängt im Film und sagt, ich kann das nicht, ich kann nicht in den alten Sachen wühlen, ich kann nicht nach Hause kommen und ich pack das einfach nicht und sagt, ich kann mir keinen Urlaub nehmen. So, ne? Oder eben die Oma, die verdrängt und gerne Scrabble spielt im Film und sagt, ach komm, jetzt lass uns doch irgendwie hier was anderes machen oder ich will jetzt gar nicht diskutieren und lass uns doch die Trauerkarten lesen oder auch ich musste ein bisschen schmunzeln, weil ich das natürlich auch kenne. Meine Eltern sind ja auch beide schon verstorben und ich komme ja auch vom Dorf, aus dem Sauerland. Diese Frage nach, war denn jetzt was in der Trauerkarte drin? So, dass das für Menschen manchmal die entscheidendste Frage ist. Hat denn jetzt jemand von den Nachbarn auch einen Schein reingelegt und nicht nur was geschrieben?
Ja, weil das ist Wertschätzung.
Genau, ja. Ja.
Genau. Ich fände das so wertvoll, dieser Film, der würde in Pfarrgemeinden gezeigt werden, der würde in Vereinen gezeigt werden, der würde Menschen erreichen, die das Thema von sich wegschieben. Und gleichzeitig ist immer die Gefahr dabei, wenn ich das von mir wegschiebe, gehe ich vielleicht in so einen Film nicht rein. Als Familientrauerbegleiter oder Trauerbegleiter überhaupt, Hospizler, da sieht ja tatsächlich die Welt anders aus. Und da gibt es eben auch diese Bestatter, die mehr Möglichkeiten eröffnen, wo es heller ist, wo es wärmer ist, wo Gespräche stattfinden, wo man zumindest von Bestattern, von Trauerbegleitern, Hospizlern nicht alleine gelassen wird. Aber drumherum die Leute, die sich damit nicht beschäftigen, die rasseln dann einfach immer wieder da rein. Und im Grunde hätte in dem Film die Mutter und die Lore, wobei die Lore einfach so jung ist nochmal, ne, für dieses Thema, wo man ja gar nicht ahnt, dass es auf einen zukommt. Aber hätten die sich einfach damit mehr beschäftigt, eben auch darüber geredet, auch gesagt, wo liegen die Unterlagen und wie möchte ich was haben, wie ist das finanziell geregelt, welchen Bestatter möchte ich gerne haben, dann wären ja manche Sachen einfach leichter gefallen. Und es gibt eben die Leute, die sich heute auch dank Trauerarbeit wirklich abgeholt fühlen. Und es gibt eben ganz viele, die machen die Schotten dicht und lassen es einfach nicht an sich ran. Und dann ist es so, wie ich dann immer wieder sage, du musst die Telefonnummer vom Bestatter, vom guten Bestatter eben im Handy abgespeichert haben. Weil wenn du zum Bestatter gehst, dann ist das so ein bisschen wie wenn du ein Kind kriegst und Pressfäden hast. Und dann gehst du ins Krankenhaus und sagst, ich hätte gerne eine Unterwassergeburt. Und dann sagen die, nee, aber eine Badewanne haben wir hier nicht. Dann kannst du unter Pressfäden nicht mehr weg. Doch, du kannst doch, aber du wirst es nicht machen. Kannst nicht weggehen. Und wenn du einmal beim Bestatter landest, du weißt ja überhaupt nicht, was ist ein guter, was ist ein schlechter. Du weißt ja gar nicht, verkaufte dir hier was Überteuertes oder machte eine gute Arbeit, eine ordentliche Arbeit. Und dann kommst du in so eine Falle einfach rein. Ne? Und da, denke ich, ist der Film auch noch mal wichtig aufzuzeigen, wie wichtig da eben der Blick vorher drauf ist. Genau.
Es gibt auch eine Szene, Jacqueline, im Film, da fragt die Lore, bleibt das jetzt für immer so? Es ist ein Gespräch mit einer Freundin, glaube ich, von ihr. Und die Freundin sagt, nein, das bleibt nicht immer so. Aber es wird auch nicht mehr so, wie es mal war. Hast du das Gefühl, dass sich deine Trauer in all den Jahren, jetzt wo deine Mutter gestorben ist, vielleicht auch durch den Film, durch das Machen des Films, hast du das Gefühl, dass sich da was verändert hat?
Ich glaube oder ich spüre, es verändert sich. Die Trauer um meine Mama verändert sich, weil einfach Zeit, weil einfach sehr viel Zeit dazwischen liegt und immer mehr Zeit sozusagen vorbeigeht. Gestern habe ich mir die Bilder angeguckt von meinem ersten Geburtstag, den ich verbracht habe ohne meine Mama. Und ich bin da drauf mit Kuchen und mit allem und ich lächle und es gibt so viele unterschiedliche Szenarien, die da festgehalten wurden. Und dieser Geburtstag, da ruft die Person nicht mehr an, die dich bedingungslos liebt. Meine Mama hat mich manchmal mehrmals am Tag angerufen, die absolut neugierig war, die wissen wollte, was ich mache und wie es mir geht und wer kommt und was ist so und so und so passiert. Und plötzlich existiert das nicht mehr. Und es wird nicht ersetzt durch irgendwen. Es kann gar nicht ersetzt werden durch irgendwen. Und dieses Gefühl habe ich immer und immer und immer wieder in meinen Geburtstagen beispielsweise gehabt. Da fehlt einfach ein Anruf, da fehlt eine Person, da fehlt eine Verbindung. Aber das verändert sich, hat sich in den letzten Jahren verändert, in den Geburtstagen bei mir, dass es nicht mehr so essentiell geworden ist. Also ich merke immer schon, also es ist schon in der, also es gibt, wenn ich auf meinen Geburtstag zugehe, auf den Todestag meiner Mama und auf ihren Geburtstag, auf diese drei Tage, dann merke ich, werde ich so ganz
dünnhäutig?
Ja, ich bin dann ganz dünnhäutig. Ich nehme Sachen vielleicht viel ernster als sonst oder ich bin oder nehme es mir viel zu sehr zu Herzen. Und dann merke ich, da findet irgendwie, oder für mich ist es zumindest, da findet eine Verbindung mit meiner Mama statt oder mit ihr. Obwohl meine Mama jetzt schon 6 Jahre tot ist. Also das existiert, aber es verändert sich. Ich möchte nicht sagen, dass es schwächer wird, weil es ist irgendwie nicht das richtige Wort. Es verändert sich, ja. Ja, die Antwort ist ja.
Ich denke auf jeden Fall, dass es wirklich ein Film ist, wo man gut in Gespräche kommen kann, wo man sich gut eben Personen angucken kann und eben, so wie du das auch gesagt hast, sagen kann, das haben wir ganz anders erlebt und dankbar darüber sein zu können. Oder dass man sagt, so war das bei uns auch und so möchte ich das mal nicht nochmal haben. Ne? Oder ich sehe jetzt, erkenne mich da drin vielleicht auch in so alleine und einsam und so soll es anderen eben nicht gehen. Das ist ja auch eine Idee von dir da drin. Und ich hatte mir so ganz viele Punkte auch dazu aufgeschrieben, aber eben auch, dass wenn Hospize sich diesen Film anschauen, also Mitarbeitende aus dem Hospiz, dass sie dann vielleicht für sich erkennen, ah, da arbeiten wir ganz anders, oder dass sie vielleicht merken, so geht's uns eigentlich auch. Denn da sagt die Hospizlerin, ich gehe mal rein, du wartest draußen. Und da steht die Lore dann alleine draußen und steht eigentlich einsam da. Die Lore hat neben der Mama geschlafen, als sie gestorben ist. Und jetzt soll sie auf einmal draußen bleiben. So, ne? Da sich sowas auch so selbstreflektierend nochmal anzugucken und eben zu sagen, nö, so arbeiten wir nicht. Oder, ah, okay, da erkenne ich auch was wieder, was ich noch ausbessern kann.
Ich weiß noch, da kam eine Person mal zu mir nach einem Screening, hat gesagt, also das würde niemals im Hospizkontext passieren, dass die Person, die Hospiz Angestellte sagt, wenn du noch was brauchst, oder ich gehe schon, oder das war der Moment, dass sie dann die alleine lässt und dann geht sie. Also es gibt ja dann auch künstlerische Entscheidungen, die ich getroffen habe, wo ich diesem Film und dieser Figur folge, wo ich jetzt vielleicht nicht allen Personen gerecht werde, das sowieso nicht, aber was ich damit sagen möchte, ist, ich zum Beispiel, meine Mama ist ja in einem Hospiz verstorben. Ohne dieses Hospiz und ohne die Angestellten hätten wir das niemals geschafft. Wir sind alle berufstätig. Meine Mama hat da 3 Monate verbringen können und wurde da umsorgt und umpflegt, bekocht. Das hätte ich niemals geschafft, und trotzdem gibt es Beobachtungen, die dann da einfließen, die vielleicht auch aus ganz anderen situationsbedingt irgendwie entstanden sind. Aber ja, vielleicht ist ja auch das sich daran stoßen auch das Richtige, dass man sagt, machen wir das eigentlich auch so? Wollen wir das eigentlich so machen? Oder machen wir es eigentlich ganz anders?
Genau, ich glaube, das ist das, was du an anderer Stelle auch schon mal gesagt hast, Jacqueline, dass man manche Dinge vielleicht nicht unbedingt bewertet als, das ist gut, das ist schlecht, so macht man es oder so macht man es nicht, sondern dass man genau so eben, wie du es dir wünschst, in einen Dialog kommt und darüber ins Gespräch kommt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, genau. Mechthild, was du auch gesagt hast, ne, warum das eben wertvoll ist, darüber ins Gespräch zu kommen, sich die einzelnen Themen von so einem Sterbeprozess und der Trauer einfach mal anzugucken und einfach mal vielleicht auch bei einer Tüte Popcorn oder nach dem Film einfach vielleicht auch mal bei einem Glas Wein genau über solche Themen eben ins Gespräch kommt. Deswegen, Jacqueline, danke dir, dass du Zeit hattest für uns. Danke dir, dass du diesen Film gemacht hast, deine persönliche Geschichte, zwar auch fiktional und anders erzählt hast, aber dass durch diesen Film vielleicht Menschen eben einen Raum bekommen, darüber ins Gespräch zu kommen, so wie wir das heute gemacht haben. Also vielen herzlichen Dank.
Ja, ich danke euch auch, dass ihr so vielen unterschiedlichen Geschichten, persönlichen Geschichten Raum gebt, beziehungsweise Sichtbarkeit verschafft durch euren Podcast, und dass ihr mich eingeladen habt. Und ich freue mich, ein Teil davon, ein kleiner Teil davon sein zu können. Vielen Dank.
Gerne. Alles Gute. Und ja, auch an die Hörer und Hörerinnen, wenn ihr eine Rückmeldung geben mögt zu dem Film, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr auch weitere Themen habt für uns, wir freuen uns immer wieder über Rückmeldungen.
Genau, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Todesmutig ist ein Podcast von Mechthild Schröter-Ruhpieper und Benny Bauerdick. Produziert im Lavia-Haus für Familientrauerbegleitung in Gelsenkirchen. Habt ihr Wünsche, über welches Thema wir in einer der nächsten Folgen sprechen sollen? Dann schreibt uns gern über Instagram.